Beauty Unplugged, the podcast.
Hallihallo, liebe Zuhörer und Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass heute Anja nochmal da ist. Anja war ja vor kurzem schon mal mit ihrem Herzensthema Wertvoll führen hier im Podcast. Bei unserem Kennenlerngespräch hat sie auch erzählt, dass sie selber vor etlichen Jahren eine größere Diagnose bekommen hat und heute noch damit lebt und umgehen darf. Und das fand ich ein ganz spannendes Thema, weil meine Klienten, die oft mit Burnout oder auch mit großen Ängsten kommen, auch ganz lange Zeit mit großen körperlichen Symptomen bis hin zu Schmerzen oder anderen Beschwerden leben müssen. Und das eine große Herausforderung ist, wie gehe ich damit um? Und daher denke ich, dass uns die Anja da heute ganz viel noch mitgeben kann und wie sie damit lebt und umgeht. Also seid gespannt, ich bin es auch. Erstmal hallo, liebe Anja, schön, dass du da bist und uns da Einblicke gibst in, wo möchtest du da einsteigen in deine Geschichte?
Ich steige mal ein, am 18. Dezember 2008. Zu dem Zeitpunkt war meine Welt okay. Ich war Mutter von zwei Kindern im Alter von 1 und 3 Jahren.
War so klein noch?
War berufstätig, selbstständig, seit 8 Jahren zu dem Zeitpunkt bereits. Wir hatten ein Haus. Uns fehlte nur der Hund, den du hast. Also wir hatten das alles. Hauskinder hat nur nicht den Hund. Und zu dem Zeitpunkt war wirklich alles okay.
Wie alt warst du selber da, wenn ich da kurz einhaken darf?
37. Mhm. 37. Ja. 24 Stunden später stand meine Welt auf dem Kopf. 24 Stunden später war ich im Krankenhaus, hatte mein erstes MRI hinter mich gebracht. Das erste von, ich habe aufgehört mit zählen, wie viel.
MRI, was ist das denn?
Sorry, das ist eine bestimmte bildgebende Technik. Und an dem 19. war es auch so, also 24 Stunden später so, dass ich, es war ein Freitag, dass wir auf dem Weg zur Not-OP an der Kita vorbeigefahren sind, damit ich mich von meinen Kindern verabschieden kann.
Also verabschieden für die OP oder war es für dich noch eine andere Art von Verabschieden?
Das war unklar. Das war unklar. Ich wusste nur zu dem Zeitpunkt, dass ich einen Gehirntumor habe und dass ich zur Not-OP muss. Das heißt, innerhalb von 8 Stunden erste Untersuchung, erster Neurologe, der gesagt hat, sofort ins Krankenhaus, nach Hause, mich von meinen Kindern verabschieden und ins Krankenhaus fahren.
Okay, das ist ja eine Wucht. Okay. Aber bevor du da weiter erzählst mit dem Krankenhaus, ja, also wie hast du denn das gemerkt oder was waren denn da für Umstände, dass du dich überhaupt untersuchen hast lassen? Wie war da die Vorgeschichte? War das dann auch plötzlich, dass es dir nicht gut ging oder war das eine Zeit, die vorher schon länger ging, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht?
In Hindsight sicherlich, aber zu dem Zeitpunkt, ich hatte Schwierigkeiten beim Fahrradfahren, die Pedale zu treffen und beim Autofahren die Kupplung. Das hatte mich zur Osteopathin gebracht, von der Osteopathin zum Masseur. Der Masseur hat gesagt, Hausarzt und Neurologe, also Hausarzt, Neurologe und dann MRT.
Okay, also so Koordinationsschwierigkeiten, aber man denkt ja, oh ja, da denkt man ja noch nicht daran, dass das eventuell ja jetzt sowas dann dahinter steht. Okay. Gut, dann war es natürlich auch in dem Wissen und mit der Not-OP auch ein schwerer Schritt, sich da nochmal mit den Kindern, also zu verabschieden.
Ja, also behalte das Datum im Auge, 19. Dezember, das ist 5 Tage vor Weihnachten. Ist also nicht gerade so die Zeit. Und ich weiß einfach noch, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Ich bin an dem Tag nicht notfallmäßig operiert worden. Der erste meiner drei Neurochirurgen hat sich die Bilder angeguckt und hat gesagt, ah, Frau Förster, Sie leben höchstwahrscheinlich schon ein paar Jahre mit diesem Tumor. Weihnachten überleben Sie auch noch. Wir sehen uns im Januar. Und damit hat er die Anspannung ein Stück weit rausgenommen. Das habe ich sehr, sehr zu schätzen gewusst damals. Und dann haben wir im Januar, hatte ich dann effektiv die erste von mehreren OPs.
Was denn, war der denn an, also wenn du sagst mehrere OPs, dann hört sich das so an, als käme, also es ist ja auch schwierig, da ranzukommen, wahrscheinlich an die Stelle, wo der Tumor dann saß, oder?
Nein,
Oder was?
nein, das war es nicht, sondern es war, also ich will jetzt da nicht so in die medizinischen Hintergründe gehen, dafür braucht es dann einen halben Neurochirurgen, um das zu verstehen. Die Pathologie des Tumors war nicht wie erwartet.
Auch
Also
noch.
mir wurde gesagt, er sei sehr, sehr langsam wachsend und er war aber so gelegen, dass man ihn nicht vollständig entfernen konnte. Und dann hatte sich aber in den folgenden 8, 9 Monaten gezeigt, dass der gar nicht langsam wachsend ist, sondern schnell gewachsen war. Und im Laufe der nächsten Jahre sind dann 4 weitere OPs dazugekommen.
Ja, das macht ja auch noch mal was mit einem, wenn man so merkt, okay, das ist dann doch schneller voranschreitend wieder als eigentlich gedacht. Ja.
Ja.
Ja, und was hat es so mit dir gemacht, Anja? Außer dass es natürlich erstmal ein Schlag war und so, aber so auch die Jahre danach.
Ich glaube, am Anfang war ich einfach nur im Schock und es hat nichts mit mir gemacht. Ich weiß noch, ich bin aus dieser Untersuchung gekommen, aus diesem MRT rausgekommen und der Techniker. Also die dürfen einem das ja nicht sagen, was die sehen auf den Bildern. Die hatten mir das gesagt schon nach der Untersuchung, dass ich einen Gehirntumor habe. Der war dann rausgekommen mit mir auf den Flur, wo ich jetzt also zum Neurologen gegangen bin und hat mir gesagt, das täte ihm ja wahnsinnig leid. Und ich so, wieso? Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich völlig im Schock. Und beim Neurologen, der hat die Bilder gesehen und war, der hat zu mir gesagt, Gott sei Dank. Ich so, wie bitte? Doch, Gott sei Dank, es ist nur ein Gehirntumor, den könne man ja rausschneiden. Er hatte gedacht, das wäre eine andere Sache. Und da ist auch wieder ein bisschen Druck rausgekommen. Ich glaube, was dann einfach in den Jahren danach passiert ist, das ist aber peu à peu passiert. Das ist nicht etwas, wo ich einen Finger drauflegen kann, sagen, ah, ab dem Zeitpunkt. Was einfach in den Jahren passiert ist, dass ich habe das Vertrauen in das Leben verloren. Ich war immer so eine Frau, die so ein ganz unverschämt gesundes Urvertrauen hatte, so. Mir passiert nichts, das passiert mir nicht, das und das und das und die Sachen passieren mir in meinem Leben nicht. Entschieden, ne? Und irgendwo hatte das Universum da nicht gut zugehört. Und dadurch, dass die Diagnose also immer und immer wieder kam, das hat so, es ist so wie so ein Sandstein, der reibt einfach immer und immer sich weiter ab. Und zum Schluss war ich dann an einer Stelle, wo ich. Man sagt immer, hör auf deinen Körper und du weißt doch, wie es. Nee. Ich bin in die Untersuchung reingegangen und dann habe ich mich gut gefühlt und dann kam eine schlechte Diagnose oder ich bin schlecht reingegangen und es kam eine gute Diagnose. Also diese gesamten Kalendersprüche, die konnte ich zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr hören.
Okay, da hast du dann gemerkt, du kannst dich auch gar nicht mehr auf dein eigenes Gefühl auch verlassen, ne?
Nein, überhaupt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eins der schwierigsten Sachen gewesen. Diese Übersensibilisierung auf den eigenen Körper und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich habe irgendwie nie Urlaub von meinem Körper.
Man achtet ja dann ständig darauf, was ist jetzt anders, oh, wie geht's jetzt?
Ja. Und die Fantasien, also es geht ja nicht nur, oh, warum, was macht der Körper jetzt da, sondern ich gehe ja dann sofort in einer Worst-Case-Szenario-Fantasie rein. Ich habe dann vor der zweiten OP, habe ich dann noch einen epileptischen Anfall gemacht, so 5 Tage vor der OP. Und das hat dann nochmal eine andere Stufe an Angst reingebracht. Und dann hatte ich irgendwann die Angst vor der Angst, also die Panik vor der Panik. Also ist auch eine schöne Panik. Ja, keine Panik kriegen. Ich könnte ja einen epileptischen.
Ja, ja. Und dann hast du erst recht Aufregung und Panik vor lauter Angst. Du kriegst das. Ja, ja.
Also es ist so, man steigert sich. Ich habe mich reingesteigert in so eine Spirale. Und es ist also ziemlich schlimm geworden.
Ja. Und wie ist es heute? Bist du davon geheilt oder wie kann man das jetzt nennen?
Ja, Melanie, das ist so die Frage, die ich weder beantworte noch mehr stelle. Was heißt erstmal geheilt? Das ist so ein Punkt. Wenn jemand Panikattacken kennt, wenn jemand solches, geheilt ist man davor nie. Das ist wie beim Alkoholiker. Man ist immer Alkoholiker. Das heißt, ich bin immer hypersensibel, auch bezüglich, auch ich habe Panikattacken mittlerweile im Griff. Aber ich bin hypersensibel.
Auf so erste Symptome wahrscheinlich. Ja,
ja, da gehen so alle Fühler hoch.
Da geht gleich das Programm wieder los. Ja, die Angst vor der Angst, das Kopfkino.
Absolut. Und ich habe mich irgendwann mal entschieden, mich nicht mehr an dieser Frage festzuhalten, bin ich jetzt geheilt? Also A, müsste ich mich dafür untersuchen lassen. Ich habe jetzt vor über einem Jahr meine letzte Kontrolle machen lassen und habe jetzt entschieden, ich mag keine Kontrollen mehr im Moment. Das heißt, ich kann dir das rein medizinisch, jeder, der als Mediziner zuhören würde, würde sich die Haare, oh mein Gott, kann es dir medizinisch nicht beantworten. Ich kann dir nur so viel sagen, ich fühle mich gut. Ich arbeite daran, die Folgen der letzten Bestrahlung zurück mir zu erarbeiten, also meine körperlichen Fähigkeiten mir zurück zu erarbeiten, weil die habe ich bei der letzten Bestrahlung dann verloren. Das ist mein Fokus. Und sonst gucke ich einfach, dass ich jeden Moment genieße.
Bewusster wahrscheinlich nochmal als vorher.
Es ist einfach wirklich der Gedanke, was kann ich aus diesem Moment nehmen? Also wenn wir hier zwei sitzen, wir Frauen, dann ist das jetzt mein Moment. Das ist jetzt mein Leben. Ich bin nicht am Studieren, was war davor oder was kommt. Weil das ist vorbei, das ist Vergangenheit und da, das ist Fantasie. Das heißt, ich bin jetzt hier und unser Gespräch ist das einzig Relevante für mich. Und dann fühle ich mich gesund.
Ja, aber das ist ja eine Leistung, da muss man erstmal hinkommen, aus diesem Kopfkino rauszukommen. Und das wäre jetzt das Interessante, weil vielen, die auch Angst- und Panikattacken haben, die sind genau in dieser Schleife drin. Was hat dir denn geholfen, da dann irgendwo dahin zu kommen, ja, dass du da im Hier und Jetzt und dich drauf konzentrieren kannst?
Um die Frage zu beantworten, brauchst du ein Bild. Und zwar ein Bild von, ich habe meiner Tochter im letzten Jahr, als Corona anfing, ein Puzzle gekauft von 18.000 Teilen. Und das Bild brauchst du im Kopf, weil genau das ist die Antwort. Es gibt nicht die eine Therapie, die es für mich war, der eine Therapeut, die eine Methode, sondern für mich ist, ich habe das immer ein Team genannt, das ist mein Therapeutenteam. Das heißt, das schließt die Standardmedizin mit ein, aber auch ganz, ganz viel alternative Therapieformen, die ich für mich angefangen habe mit nutzen. Mhm. Und das ist mein Team. Und die arbeiten alle auf ein Ziel, dass es mir gut geht. Mhm.
Ja. Und jeder so liefert so ein Puzzlesteinchen immer wieder dazu. Ja.
Genau. Und so, wie das mit dem Puzzlesteinchen ist, also weißt du, das eine passt ins andere, bereichern die sich natürlich auch gegenseitig. Wenn ich zum Beispiel zu meinem Physiotherapeuten gehe, dann hat der einen Einfluss darauf, was meine Feldenkrais-Therapeutin machen kann. Mhm. Und umgedreht. Mhm, wenn ich zur Kinesiologin gehe, dann hat das wieder einen Einfluss auf den Feldenkrais. Und so bereichert sich das alles. Entschuldigung.
Ja, und das sieht man, das sind so verschiedene Ebenen auch, also nicht immer auch die eine gleiche Methode.
Nein.
Also
nein.
Genau, die eine arbeitet mehr emotional, der körperlich, dann muskulär, ja, also da verschiedene Ebenen mit zu berücksichtigen.
Genau, und auch auf einfach verschiedene Menschen. Mhm, also ich kann auch nicht mit jedem arbeiten und kann ich mit mir arbeiten. Das heißt, ich lasse die auch irgendwie durch ein Programm laufen bei mir. Mhm. Entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Und das Beispiel, was ich ganz oft dann bringe, ist der Hosenkauf. Das ist mein Beispiel. Ja. Ich bin sehr groß und habe sehr lange Beine. Mhm. Das heißt, der Kauf von Hosen ist nicht angenehm. Ich gehe in ein Geschäft, ich kann 10 Hosen anprobieren. Wenn ich ganz viel Glück habe, passt eine. Aber in der Regel gehe ich oft raus, ohne eine Hose gekauft zu haben. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder Hosen anprobiere und kein anderes Geschäft ausprobiere. Das heißt, ich habe auch Therapeuten ausprobiert. Ich habe auch Psycho-Onkologen ausprobiert, wo ich sagte, die sind bestimmt super, aber nicht für mich.
Die passen nicht zu dir.
Mhm. Passt einfach nicht zu mir. Das heißt nicht inkompetent fachlich, aber einfach auf dieser emotionalen Ebene passiert gar nichts. Geht nicht. Und dann gibt es andere Sachen, wo ich sage, das ist eine Herausforderung, auch therapeutisch, aber der Mensch passt mir. Mhm. Also da zu finden, zu spüren, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Wenn mir was nicht gut tut, reiche ich es.
Ja. Ich glaube auch, wie ist deine Erfahrung? Also meine Erfahrung ist so auch mit eigenen Geschichten, da auch reinzuspüren und zu gucken, das, was jetzt jemand vom Fach sagt, ja, was man tun muss oder was es ist oder wie man umgehen muss, auch da für sich zu gucken, entspricht das auch meiner inneren Wahrheit? Ging es dir ähnlich? Oder?
Ja, ja. Mittlerweile sage ich meinen Ärzten, was sie mir sagen dürfen und was nicht. Mhm. Naja, weißt du, wenn du so viele bildgebenden Tests gemacht hast, ich gehe rein, ich sage, also ich will wissen das und das und das und alles andere dürfen sie für sich behalten. Mhm. Weil das Projizieren von der Realität, von der anderen Seite auf mich, ist natürlich so stark. Und ich kann mich so bemühen zu sagen, ja, wissen Sie, das ist Ihre Realität, aber nicht meine Theorie. Wenn dir jemand sagt, du hast einen Tumor im Kopf, rauszugehen, sagen, nur in deiner Welt, bei mir habe ich keinen, funktioniert bei mir nicht. Muss ich ehrlich sagen, funktioniert nicht. Aber ich kann den Therapeuten und Ärzten sagen, okay, ich bin sensibel bei Formulierungen wie diesen. Oder bitte achten Sie darauf, dass Sie das so ausdrücken. Und das wissen die bei mir alle mittlerweile. Das ist auch so schwierig für die Ärzte. Die sind das nicht gewohnt.
Ja, da muss man auch klar sein. Ja, also für sich, was einem gut tut, was einen durcheinander bringt und noch eher in die Angst bringt. Und mit was man auch umgehen kann. Ja.
Oder einfach auch mal sagen, nein, danke. Also meiner Onkologin sagt die ganze Zeit, ja, also wir sollten mal wieder ein Bild machen. Nein, wozu? Nur weil es ein Prozess am Unispital ist. Sorry, nicht mit mir. Also da wirklich reinzuspüren und zu sagen, okay, was tut mir gut? Es ist auch wahnsinnig, Die Leute wollen ja nur helfen.
Die wollen alle immer helfen. Eben deswegen, jeder hat einen anderen Tipp. Du hast nachher 100 Meinungen. Ja, und da bist du noch mehr jaloux.
Es ist super lieb, dass die Leute... Und da darfst du aber auch bei Freunden, auch bei der Familie. Also ich habe das sehr gelernt, wenn meine Eltern mir liebevolle Hinweise zu Programmen, die sie im Fernsehen gesehen haben, zur Tumorbekämpfung am Spital XY. Ich gesagt habe, wisst ihr was, ich mag nicht. Ich finde, ich weiß, es ist schwierig für euch. Ich nehme das ist total klar. Und gleichzeitig, ich will nicht. Das ist auch schwierig, damit umzugehen. Das ist jetzt bei euch. Und da sich abzugrenzen, zu merken. Mhm. Weil wir sind ja nicht, das ist etwas, was wir gar nicht angesprochen haben, Melanie. Aber wir sind ja nicht eine Einheit nur für uns, sondern wir sind ja in einem System eingebettet. In der Familie, ja. In den Freunden, im beruflichen Umkreis. Und eine Erkrankung von einer Person, ob das jetzt eine Angsterkrankung ist, ein Burnout ist oder eine lebensbedrohende Krankheit, beeinflusst ja einfach mal alle.
Ja, ja, macht alle schaloux und überträgt ja Angst und da kommen die eigenen Ängste hoch und natürlich, macht ja mit jedem was, ja.
Natürlich, und unsere westliche Medizin ist in den absoluten Ausnahmefällen noch nicht in der Lage, sich des Systems anzunehmen. Sind sie einfach nicht gewillt oder nicht in der Lage? Und da, egal, wenn du da draußen eine andere Meinung hast, schreib mir. Aber meine Erfahrung ist, ich bin die Patientin, ich habe ein Geburtsdatum, damit werde ich im System gesucht. Aber wissen die, dass ich zwei Kinder habe? Wissen die, dass ich einen Ehemann habe? Wissen die, dass meine Eltern noch leben? Wissen die, was das mit meinen Eltern macht? Interessiert die das? Nee. Also das ist ganz wichtig, dass du guckst, das war eine Arroganz von mir am Anfang. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe gesagt, das kriege ich alleine hin. Schau, dass du dein System, deine Familie mit einbindest. Und auch nur, wenn du einfach mal ehrlich sagst, weißt du was, heute geht es mir nicht gut. Ich musste lernen, meinem Mann zwischenzeitlich zu sagen, ich habe jetzt eine Panikattacke. Und er musste lernen, damit klarzukommen, dass er nichts machen konnte, gar nichts. Aber das schon mal sagen, jetzt ist sie da, sie kommt gerade, ich spüre es gerade, wie es kommt, hilft in der Familie, das nicht zu einem Tabu werden zu lassen.
Ja, oder dass dann wieder Interpretationen kommt und sie sagt nichts, was hat sie denn jetzt, hat sie was gegen mich und wie auch immer, und aber ihr geht es doch nicht gut, ich muss doch helfen, ja, vielleicht auch entlasten, da kannst du mir gerade nicht helfen, das muss einfach jetzt mal über mich drüber schwappen oder wie auch immer, du musst mir durch, und dass es okay ist, auch mal da hilflos zu sein.
Ja, nochmal genau, das ist eine Lernerfahrung auf allen Seiten, aber einfach die Familie mit reinnehmen. Familie mit einbeziehen. Und die Kinder, ich habe die von Anfang an mit einbezogen, wir sind sehr sanft damit umgegangen, aber sehr transparent. Die brauchen bestimmte Therapie, wenn die groß sind, weil es halt schwieriges Thema ist. Und nichtsdestotrotz habe ich gedacht, von Anfang an, je mehr ich es als Geheimnis mache, je mehr ich es als etwas, worüber man nicht redet, mache, desto schwieriger wird es für alle. Und gerade Kinder, die spüren das.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die spüren ja, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. Und dann interpretieren die nur noch ihr eigenes rein und dann macht es ja nicht besser. Ja. Also dann lieber klar sagen, dann wissen die auch, ah ja, die Wahrnehmung, die ich auch habe als Kind, da steckt auch was dahinter. Und in dem Moment kann man ja auch mit den Kindern anders reden, was deren Ängste sind, wie sie vielleicht damit umgehen können. Man kann sie dann vielleicht auch aufklären, dass die eine Befürchtung jetzt gerade nicht relevant ist oder was auch immer. Und da kann man dann viel mehr ja auch bewirken, ne? Auch anstatt jetzt da sie zu schonen und das zu vermeiden.
Ja, ich habe das einmal gemacht. Ich glaube, das muss bei der letzten OP gewesen sein oder vorletzten Mal sie nicht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt den Kindern noch nicht gesagt gehabt, dass ich wieder auf den Tisch muss. Und meine jüngste Tochter hat ein Gespräch mitgehört. Noch heute wirft die mir das vor. Noch heute. Sagt, das ist die Situation. Und da hast du, und Das mache ich nie wieder. Nie wieder.
Dann noch mehr Schock, als wenn man da so rechtzeitig vorbereitet und mit ihnen dann drüber spricht.
Genau.
Ja, Anja, was mich noch interessieren würde, ist ja auch jetzt das Innere, also so eine eigene Einstellung dazu, eigene Sichtweisen, die dir da geholfen haben, damit umzugehen. Was braucht man auch so im Inneren, was einen da durchführen kann, aus deiner Sicht?
Also bevor ich die Frage beantworte, würde ich sagen, es ist wirklich ein Prozess. Und die Sachen, die ich heute annehmen kann, die konnte ich vor 13 Jahren oder auch noch vor 10 Jahren nicht. Es ist also wirklich ein Prozess. Was innerlich passiert ist in den Jahren, ist, dass ich mich sehr, sehr ernsthaft mit mir auseinandergesetzt habe. Mit allen Ängsten. Und bei mir war es die Angst zu sterben.
Ja, die steckt ja so als Urangst ja in uns allen auch drin. Ja.
Also gar nicht so sehr die Angst, dass ich, also gar nicht so, dass das Sterben per se, sondern als Mutter von zwei sehr, sehr kleinen und noch jungen Kindern, die Angst, was wird mit denen, wenn ich nicht
die habe. Kinder allein zu lassen, ja, das höre ich auch immer.
Ja. Ja, das ist also wirklich, und das mir anzugucken, mir da Hilfe zu holen, zu schauen, okay, was macht das in mir, wie geht mein Körper damit um, wie geht meine Seele damit um, welche Emotionen kommen da hoch, da habe ich also unterschiedliche auch wieder Methoden für mich, also ich bin in die Kunsttherapie gegangen, lange, lange, lange. Ich habe aber auch für mich etwas selbst entdeckt, das nennt sich Soul Collage.
Soul Collage, Seelencollage.
Genau, aber es gibt den deutschen Begriff nicht. Es ist etwas, wo ich gesagt habe, ich brauche noch was, um innerlich mehr Ruhe reinzubringen ins System. Also nicht ins Außen, sondern nur hier in mich selber. Und das hat mir geholfen. Und dann habe ich gemerkt, Atmen wird unterschätzt in unserem Leben. Ich habe gelernt, dass wenn ich hochemotional bin, dass ich atmen muss. Wenn ich, ob das dann die Panik
ist. Also tief atmen.
Ja, nicht oder mal atmen. Tief, ich weiß in Situationen, ja da hat ein Therapeut gesagt, Anja, du atmest gerade gar nicht mehr. Also wirklich. Und dann passierte nichts und er hat gesagt, atme. Ja. Und das weiß jeder, der es mal erlebt hat. Es ist wirklich so, atmen. Wirklich dieses Versuche, dir in guten Zeiten, wo es dir gut geht, versuch dir ein System, ob das dann die, was für eine Atmung auch immer es ist, aus dem Yoga ist oder such dir eine Atmung aus, übe. Damit, wenn es wirklich schwierig ist, du es nutzen kannst. Atmen steht bei mir an oberster Stelle. Zweite, was mir viel geholfen hat, waren Rituale. Ich habe bei den Bestrahlungen habe ich mir vorher ein Ritual überlegt. Also einen strengen Ablauf an dem Morgen. Ich mache das, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Und da ist mir keiner dazwischen gekommen. Auch nicht die Familie. Und das habe ich wie...
So ein Halt auch, ne? So, ja? Was es denn gibt.
Also ich habe mir zum Beispiel... Und es geht nicht, gab es für mich nicht. Ich habe Musik mit in die Bestrahlung genommen. Da haben die immer alle gesagt, Musik geht doch gar nicht. Ich sage, ich nehme einen CD-Spieler mit, ist mir bewusst, ich will Musik in der Bestrahlung haben. Also ein Ritual, was du wirklich, ohne dass du dich auf andere verlässt, weil es muss nur bei dir liegen, in deiner Verantwortung. Also nicht, ich muss unbedingt von meinem Partner noch dreimal umarmt werden. Ja, was ist denn, wenn der nicht da ist?
Ja, ja, genau. Dann ist schon ganze Ritual dahin. Das macht dann wieder Irritation.
Genau, es muss durch mich und nur durch mich durchführbar sein. Und daran habe ich mich gehalten. Vor jeder OP, in jeder Bestrahlung.
Hat es dir dann Sicherheit gegeben? Oder ich kann mir auch vorstellen, ja, weil man dann eh schon jaloux ist und aufgeregt und so durch den Wind, dass das Ritual so ein bisschen Struktur und Halt dann gibt.
Es hat mir Sicherheit gegeben, aber es hat mir auch eine Ruhe gebracht. Wirklich eine Ruhe. zu wissen, okay, also ich bin in meinem Ritual am Punkt 3 und dann kommen noch 5 und dann lege ich mich hin und dann höre ich das, die Musik. Also wenn wir krank sind, ist ganz oft der Kontrollverlust das Schwierige. Auch wer Panikattacken hat, ist nichts anderes als Kontrollverlust. Ja. Darum ist das ja so schwierig. Und ein Ritual, da habe ich Kontrolle. Das ist mein Ritual. Ihr alle raus. Ich habe auch im Spital, wenn die gesagt haben, wir sind schon parat für Sie, Frau Förster, für die Bestrahlung, gesagt, das ist schön für Sie, aber ich noch nicht für Sie. Ich brauche jetzt noch meine Minute. Also das ist meine Kontrolle gewesen.
Das gibt ja das Gefühl, du hast es in der Hand und im Griff. Ja.
Also das, den Teil in meinem Leben habe ich im Griff und damit kann ich damit umgehen, was ich nicht im Griff habe. Und der dritte Punkt, den ich für mich sehr, sehr schwer, aber ich habe es gelernt, reden. Dieser Gedanke, ich möchte nicht zur Bürde werden. Ich möchte keinem was auflassen. Ich will nicht zur Belastung werden. Das verstehen die sowieso nicht. Keiner hat eine Ahnung, wie sich das anfühlt. Das mag alles stimmen. Und gleichzeitig ist es an dir als Betroffener, dich zu öffnen und dem anderen die Chance zu geben, dich zu halten, dich zu unterstützen, dich zu tragen oder halt manchmal auch nur deine Hand zu halten und mit dir zu weinen. Die Chance musst du dem anderen geben und das geht über das, ich teile mich mit. Und den Schritt, den kann nur ich machen.
Ja, absolut.
Das wären so meine 3.
Ja, und auch mitteilen, was man so für Bedürfnis hat, was gerade in einem vorgeht. Ja. Und das schafft ja dann auch wieder Nähe. Und dann hat man auch das Gefühl, man wird auch so emotional unterstützt und gehalten. Und das, was die andere Person sagt, das ist nicht nur eine Worthülse, ja, brauchst du keine Sorgen machen oder so, sondern ja, man spricht auf einer anderen Ebene.
Ja, also ich bin, glaube ich, sehr allergisch in den 13 Jahren auf so Worthülsen geworden wie, ne, das kommt schon gut oder machst du keine Sorgen.
Ja, ja, das wird schon und ja.
Aber dieses in dem Mitteilen, das fand ich so schön, Melanie, wir teilen. Und auch wenn ich das Wort, ne, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Ja, da habe ich auch gerade gedacht.
Dran cheesy, gedacht. Ne? Aber es hat was, weil der andere trägt ein Stück weit, der trägt nicht meine Last, die trage ich. Aber er trägt ein Stück weit der Geschichte mit. Ob du das zulassen möchtest oder nicht, er trägt mit. Also kannst du ihn auch mit rein ins Boot holen und sagen, okay, ich weiß, du kannst mir nicht helfen. Ich weiß, ich leide da jetzt gerade. Du leidest auch, aber zumindest sitzen wir zusammen und halten Hand und merken, dass es uns gut tut.
Ja, und das hilft auch der anderen Person dann wieder, weil sie nicht von außen so hilflos zugucken muss oder das Gefühl hat, ich kann da jetzt gar, die kann ja eh nichts machen und deswegen kommt ja diese Hilflosigkeit, aber jetzt kann ich doch was wenigstens beitragen im Austausch im Miteinander, dass wir da durchgehen und das festigt auch nochmal die Beziehung, könnte ich mir vorstellen, sehr stark, ja, also so auf einer noch eine tieferen Ebene. So.
Mir hat meine Freundin vorgeworfen, dass ich nie Schwäche zeige, dass ich nie um Hilfe bitte und dass ich alles alleine hinkriege und dass es deshalb für sie so schwer ist, selbst ihre Probleme zu zeigen oder darüber zu reden oder ihre Schwäche mit mir zu zeigen.
Interessant, ja.
Das hat mir damals zugesetzt. Das weiß ich noch wie heute. Ich möchte der anderen Person auch die Möglichkeit geben, mich, ja, man könnte sagen authentisch, aber das passt. Aber weißt du, in allen Situationen, nicht nur Strahle hat es, sondern auch verheult. Hört auch zu mir.
Ja, und das dient ja beiden dann, dass man sich immer weiter öffnen kann. Ich sage da auch immer wie entstehen Freundschaften? Man lernt sich mal kennen und dann hat man irgendwie ein gutes Gesprächsthema. Aber die wirkliche Tiefe entsteht doch immer erst, wenn eine Person sich traut, ja, auch mal von irgendwas, was sie bewegt und ja, was sonst niemand weiß, ja, wo man nicht jedem erzählt, wenn man davon spricht. Und dann fängt doch dann plötzlich an, die andere Person auch etwas von sich preiszugeben, ja. Und plötzlich hat man so eine tiefere Ebene und dadurch auch eine tiefere Verbindung. Und dann kann man doch erst, also da sind ja dann auch die Freundschaften, die dann entstanden sind, nicht nur, weil man oberflächlich die Gespräche geführt hat. Und manchmal vergisst man das dann auch, dass man das auch weiter pflegen dürfen so und uns offen auch zeigen können in der Schwäche in einer Freundschaft. Ja. Ja, Anja, also jetzt haben wir ja da ganz viele Facetten angesprochen. Ich bin ganz bewegt so von deiner Geschichte und ja, 2008 bis heute, 13 Jahre, du hast es gesagt, das ist eine lange Zeit und Hut ab, ja, also da gehört schon ganz viel dazu, das so lange zu tragen und damit umzugehen. Und ich bin mir sicher, da hast du jetzt ganz viel Mut gemacht und Einblick gegeben, ja, in alle möglichen Umgangsweisen mit Ärzten, mit sich selber, mit Kindern, Familie, Freunde auch noch, mit sich selber, ja, wie es lebbar und ja, wie man es irgendwie auf die Reihe kriegt, damit irgendwie umzugehen und das irgendwie, wie, ja, dass das halt jeden Tag, Tag für Tag weitergehen kann. Und dass es ein Prozess ist, ja, und man da auch geduldig mit sich sein darf. Die Puzzlesteine, so Puzzlestein für Puzzlestein, ja,
Genau.
Wegstein für Wegsteine, zeigt sich das dann.
Und auch der liebevolle Umgang, wenn mal einen Tag nicht gut geht. Das ist auch okay.
Ich glaube, das ist immer wieder mal dran und da auch nicht zu verzweifeln, dass es jetzt nicht mehr besser wird oder so, ja, ist auch eine Kunst, oder?
Ja. Und gleichzeitig ist da, es wird nicht mehr besser, ist der Blick in die Zukunft. Ich versuche mich wirklich auf diesen Moment zu konzentrieren und zu sagen, okay, was ist in diesem Moment? Weil die Angst entsteht aus dem, was könnte kommen, nicht was ist. Und wenn ich mir überlege, was ist in diesem Moment? Okay, momentan, ich sitze. Ich spüre nichts, es tut nicht weh. Das ist okay, das zu genießen und nicht zu überlegen, okay, aber in 5 Minuten könnte ja.
Ja. Oder als ich also 2016 so einen starken Bandscheibenvorfall hatte, wo mir auch der ganze Ischiasnerv eingeklemmt war und ich hatte so Schmerzen teilweise. Und wenn es dann einen schlechteren Tag war, ich habe da auch für mich lernen dürfen, also es ist ein schlechterer Tag, aber statt in diese Verzweiflung, oh Gott, wo führt das noch hin, zu fallen, mir auch wieder bewusst zu machen, okay, also es ist heute mal ein schlechter Tag. Das heißt nicht, also ich habe mir das immer vorgestellt, aus wie eine, heute ist halt mal eine Gewitterwolke da, eine dunkle Wolke, aber es, die zieht auch weiter. Das heißt nicht, dass die dann jetzt nur noch immer da ist, jeden Tag. Ja? Also das hat mir sehr viel Halt gegeben, dazu sagen, es ist heute so, es kann morgen schon wieder anders sein, es kann in einer Stunde schon wieder anders sein, dass es besser wird. Und da auch im, ja, du hast vorher auch so schön gesagt, ja, so Schritt zu Schritt zu lernen, im Hier und Jetzt zu sein. Ja, ich könnte mich da noch ewig mit dir austauschen, da gäbe es sicher noch ganz viel zu erzählen. Aber ich ja, danke dir mal für diese Einblicke, die du heute mit uns geteilt hast. Und ich denke, es ist alles gesagt. Du hast ganz viel mitgegeben. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir noch ja, viele, 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 viele wunderbare Jahre und Tage und Stunden, Minuten. Ja, bleib gesund.
Ich danke
Einfach nur
dir.
sagen. Danke dir, Anja.
You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautix.com.